Ja, ich habe mir bei diesem großen Festgottesdienst und auch gestern bei der Taufe im Vorfeld Gedanken gemacht und ich habe mich gefragt, wie kann man das alles, was hier passiert und gestern Abend schon passiert ist, wie kann man das irgendwie gut zusammenfassen? Wie kann man irgendwie vielleicht etwas finden, was das gut beschreibt oder was ein guter Ausdruck dafür wäre? Und ich bin darauf gekommen, es mit einem einzigen Begriff zu beschreiben, und zwar mit dem Begriff wertvoll. Wertvoll. Ich weiß nicht, was für dich wertvoll ist, was für dich einen großen Wert hat, ob du dir einen Heuhaufen ins Wohnzimmer hängst oder auch etwas anderes hast, was dir extrem wertvoll ist. Wie wertvoll bist du selber? Was würdest du sagen? Wie wertvoll bist du? Was ist dein Kurs? Wie schwer bist du? Was bist du wert? Wenn ich darüber nachdenke, was wir gestern erlebt haben, dass 26 Geschwister gestern ins Wasser gegangen sind und gesagt haben, sie glauben an Jesus Christus und sie wollen ihm nachfolgen. Und sie haben ihr altes Leben symbolisch begraben im Wasser und auferstanden zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Und heute seid ihr hier und heute dürfen wir euch in die Gemeinde aufnehmen. Wie beschreibt man so etwas? Und ich glaube, der Begriff wertvoll, der fasst das sehr gut. Und ich möchte euch mit euch in den nächsten Minuten einmal kurz darüber nachdenken. Was sagt die Bibel über Wert, über das, was wertvoll ist? Und wie kommt Wert überhaupt zustande? Und ich möchte zwei Wahrheiten herausgreifen, die wir in der Bibel finden. Und als Predigtext habe ich ein Gleichnis oder beziehungsweise zwei Gleichnisse, aber mit derselben Aussage, die Jesus in Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 bis 46 erzählt, einmal für uns mitgebracht. Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Hier sehen wir etwas in diesem Gleichnis, also in zwei verschiedenen Gleichnissen, einmal einen Schatz im Acker, einmal eine kostbare Perle. Wir sehen hier, dass ein Mann da ist oder eine Frau, spielt keine Rolle in diesem Gleichnis, hier etwas entdeckt, was für ihn oder für sie einen extrem großen Wert hat. Und er tut alles oder sie tut alles daran, jetzt diesen Schatz für sich zu gewinnen und diese Perle für sich zu bergen. Was hat wirklich einen Wert? Und die erste biblische Wahrheit, die ich herausgreifen möchte, ist die, dass die Bibel lehrt, dass du, der du heute hier bist, ganz persönlich, ich kenne dich nicht mit Namen, also nicht alle, aber dass du ganz persönlich unendlich wertvoll bist. Unendlich wertvoll. Du bist unendlich wertvoll. Und dann können wir uns fragen, okay, was macht dich und was macht mich denn überhaupt wertvoll? Wie definieren wir, wie greifen wir diesen Wert? Jetzt könnte man, okay, sagen, wir gehen nach dem Material. Wir gucken mal, ist das ein Material, was kostbar ist, was selten vorkommt, was nicht einfach unbegrenzt erweiterbar ist, ne, so wie zum Beispiel Gold. Gucken wir mal, was ist an Menschen so an Material da und was kostet das ungefähr? Ja, die traurige Bilanz ist, dass wir hauptsächlich aus drei Stoffen entstehen, und zwar Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Und das alleine macht schon 93% aus. Ja, dann kommen noch so ein paar andere chemische Elemente dazu, wie Stickstoff, Calcium, Phosphor, dann noch ein ganz klein bisschen Magnesium, Eisen, Kupfer und fertig ist der menschliche Körper. Und wenn man so diese Chemikalien so über den Daumen peilt und so nach Tageskurs schaut, sind das ein paar Euro. Das heißt, dein Materialwert sind ein paar Euro. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, die Produktionskosten und auch die Entwicklung ist dort nicht berücksichtigt. Das heißt, würdest du heute dich selber ausschlachten und würdest deine Organe verkaufen, würdest du wahrscheinlich deutlich mehr Geld erzielen, was allerdings nicht so gut für dich selber wäre. Also wir merken schon, über das Material kommen wir nicht an Wert ran. Das Material sagt uns nichts aus. Wir alle, wir ahnen instinktiv, dass wir mehr sind als die Summe unserer Organe oder die Summe unserer Bausteine. Okay, dann fragen wir nach einer weiteren Möglichkeit, unseren Wert zu bestimmen. Und das ist der Wert, der heute in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, wenn man so will, der gängigste ist, um Wert zu bestimmen. Nicht unbedingt, dass wir es so wollen, aber leider ist es oft die gefühlte, nicht nur die gefühlte, sondern auch die erlebte Realität. Und zwar ist es, wir fragen uns, wie viel leistest du? Was ist dein Nutzen für die Menschheit? Also was hat die Welt davon, dass du da bist? Und ein ganz bekannter Mann hat mal geprägt, also Thomas Hobbes hat mal gesagt, was ein Mensch gilt oder wert ist, ist wie bei allen anderen Dingen sein Preis. Das heißt, so viel, wie für den Gebrauch seiner Kraft gegeben wird. Oder vielleicht noch ein etwas krasseres Zitat, aber deutlich kürzer. Wertvoll ist, was etwas nützt. Und hier fragen wir zum Beispiel, okay, wie viel ist jemand bereit, für etwas zu zahlen? Für eine Briefmarke, für ein Gemälde, für eine Perle, für ein Schmuckstück, für ein Auto, für ein Haus? Wie viel ist jemand bereit zu zahlen? Und dann sehen wir, okay, hier haben wir einen Wert. Und so ist es dann auch bei Menschen. Jemand ist so viel wert, du bist so viel wert, wie jemand anderes bereit ist, für deine Leistung, für deinen Nutzen zu zahlen. Oder du und ich, wir sind so viel wert, inwieweit wir einen Nutzen für die Gesellschaft erbringen. Das heißt, willst du tatsächlich wissen, was du wert bist, guck auf deine Monatsabrechnung, auf deine Gehaltsabrechnung. Das bist du wert, das bist du deinem Arbeitgeber wert. Das zahlt er für das, was du leistest oder leisten solltest. Der durchschnittliche Verdienst in Deutschland ist übrigens 4.100 Euro brutto. Das ist das, was im Durchschnitt ein Mensch verdient in Deutschland. Wenn wir zum Beispiel, ich komme so ein bisschen aus dem Fußball, also ich liebe Fußball, ich verfolge das nicht mehr ganz so stark, aber man kriegt ja immer so ein bisschen was mit. Da ist zum Beispiel die höchste Ablösesumme, die für einen Spieler gezahlt wurde, ist der Brasilianer Neymar, der für 222 Millionen zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. Die höchste Ablösung. Mit diesem Verein war es so viel Geld wert, dass dieser Spieler jetzt in ihrer Mannschaft spielt. Oder zurzeit der teuerste Spieler, ebenfalls bei Paris, ist Mbappé. Der verdient im Jahr 160 Millionen Euro. Oder ja, Euro, denke ich. Das ist dem Verein wert, dass dieser Spieler bei ihnen spielt. Okay, dann merken wir aber, das ist auch nicht wirklich so eine Frage, ne? Nach Leistung, macht das wirklich unseren Wert aus? Also irgendwas in uns drinne sagt uns, oder wir spüren etwas, das sagt, okay, das reicht nicht aus. Also das, was mein Arbeitgeber mir zahlt, das macht ja mein Leben noch nicht aus. Das ist doch nicht mein Wert. Es wäre doch traurig, wenn 4.100 brutto mein Wert wäre. Dann könnte man sagen, okay, versuchen wir es mal über Besitz. Und das ist ja auch eine sehr gängige Art und Weise. Wir definieren uns darüber, wie viel wir besitzen. Dann sagen wir zum Beispiel, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt und er ist der Chef von Tesla und auch noch von anderen Firmen, die er gegründet hat. Und er ist momentan, stand gestern, 263 Milliarden Dollar ist er schwer. Das ist er wert. Jetzt könntest du mal zusammenrechnen, was hast du alles? Wie viel ist dein Leben wert? Und auch hier merken wir, es gibt ein Riesenproblem dabei, weil diese Werte sind extrem schwankend. Sie sind überhaupt nicht konstant. Sie können sich vor allen Dingen schlagartig verändern. Noch bist du 4.100 Euro brutto wert, morgen bist du arbeitslos und verdienst irgendwie Arbeitslosengeld, vielleicht Hartz IV. Und dein Wert hat sich dramatisch verändert. Heute kannst du etwas leisten. Heute bist du ein super Fußballspieler, für den Leute bereit sind, viel Geld zu zahlen. In 10 Jahren leistest du es nicht mehr. Kein Mensch ist mehr bereit, dieses Geld für dich zu zahlen. Du hast irgendeine Krankheit, du hast irgendeine Verletzung und auf einmal schwankt dein Wert. Was ist mit deinem Material, wenn deine Organe auf einmal nicht mehr funktionieren? Was ist mit deinem Nutzen und deiner Leistung, wenn du sie nicht mehr erbringen kannst? Wie ist es überhaupt mit Kleinkindern? Wie ist es mit Senioren? Sind sie dann überhaupt noch was wert? Die leisten ja kaum was. Oder der Besitz. Heute ist der Besitz da, morgen ist der Besitz nicht mehr da. Und wir merken, okay, das ist alles keine richtige gängige Methode, um Wert zu ermitteln. Und glücklicherweise gibt es noch einen anderen Grund, Wert oder ein anderes Mittel, Wert zu ermitteln, der nichts mit Leistung zu tun hat. Es ist eine Berechnungsmethode, die auch überhaupt nicht logisch ist und die auch manchmal überhaupt nicht erklärt werden kann. Und dieser Wert lässt sich nur mit einem einzigen Wort erklären. Und dieses Wort heißt Liebe. Zum Beispiel, in der Regel zumindest, lieben Eltern ihre Kinder. Die Kinder leisten nichts, sie haben noch keinen großen Nutzen und trotzdem werden sie hoch und heilig und wertgeschätzt. Und auch bei anderen Menschen, da begegnet ein junger Mann eine Frau oder umgekehrt und auf einmal wird dieser eine Mensch von vielen Milliarden Menschen das Liebste und Kostbarste, was man sich in dieser Welt nur vorstellen kann. Und hier ist auch der Punkt, hier ist die Quelle, wo wir ansetzen müssen, wenn wir darüber fragen, was sind wir wirklich wert? Weil hierüber gibt uns die Bibel dann tatsächlich Auskunft. Die Bibel sagt dann nämlich, wie viel du wert bist. Unabhängig von deinem Materialwert, unabhängig von deiner Leistung, unabhängig davon, wie viel du besitzt. Und zwar haben wir diesen Vers gerade eben schon vorgelesen bekommen. Jesaja 43, Vers 4. Gott sagt hier, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Wow, was für eine Aussage. Lasst euch erstmal auf der Zunge zergehen. Gott sieht die Menschen und er sagt, in meinen Augen, so wie ich dich ansehe, so wie du bist, auch heute hier bist, sehe ich einen Menschen, den ich mit Wert achte, den ich mit Liebe begegne und ein Mensch, der mir teuer und kostbar ist. Unabhängig davon, was wir leisten oder auch nicht leisten können. Und das ist nicht logisch. Ja, diese Liebe können wir nicht erklären. Wir können nicht erklären, warum liebt Gott uns? Weil wir könnten ja fragen, okay, tun wir denn Dinge, die Gott gefallen, so dass er sagt, oh, sehr schön, jetzt zeige ich dir meine Liebe. Ehrlicherweise müssten wir sagen, es ist genau das Gegenteil, oder nicht? Wir tun das, was Gott nicht möchte. Wir rebellieren gegen ihn. Vielleicht nicht so ganz aktiv, aber das tun wir ganz praktisch, indem wir ihn überhaupt gar nicht Anteil haben lassen an unser Leben. Wir entscheiden selber, wir handeln selber, alles nur nach unseren eigenen Vorstellungen und guten Ideen. Keine Frage, Gott, wie siehst du das? Keine Frage, Gott, was sagst du überhaupt dazu? Rebellion. Wir tun so, als ob es Gott gar nicht gäbe und leben einfach ganz praktisch in einem Atheismus, auch wenn wir vielleicht irgendwo so denken, naja, vielleicht gibt es irgendwo einen Gott. Praktisch hat es keine Auswirkungen. Oder wir übertreten seine Gebote. Gott hat uns Lebensregeln mit auf den Weg gegeben, aber wir übertreten sie ständig. Das heißt, wir ehren nicht unsere Eltern. Wir sind ungehorsam, wir streiten miteinander. Wir haben Hass und Neid gegeneinander. Wir sind gleichgültig. Und jeder ist irgendwie nur darauf aus, sich selbst zu verwirklichen, irgendwie selbst gut in dieser Welt rauszukommen. Und die Bibel gibt hier ein sehr schonungsloses Urteil darüber in Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das heißt, Gott als dein und mein Schöpfer hat seine Herrlichkeit in den Menschen hineingelegt, aber indem wir nicht das tun, was Gott will, sondern das tun, was wir wollen, verwirken wir diese Herrlichkeit in unserem Leben. Sie kommt einfach nicht mehr zum Ausdruck. In meinem Leben kommt Gott nicht mehr zum Ausdruck, sondern alles, was Menschen sehen, ist nur mich selbst und meine Selbstverwirklichung und das, was ich leiste oder eben nicht leiste, das, was ich habe oder eben nicht habe, womit ich mich zur Schau stelle oder mich eben zurückziehe. Und das schonungslose Urteil Gottes ist über deine und meine Schuld, die wir uns angehäuft haben. Dann einige Kapitel weiter in Römer 6, 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das ist der Lohn. Das ist das, was, wenn wir nach Leistung gehen würden, das, was Gott gerechterweise dir und mir auszahlen müsste als Lohn für unser Leben. Da steht unterm Strich, Willi, mehrfach Gebote Gottes übertreten, dauerhaft nicht nach dem Willen Gottes gelebt Das Urteil ist schuldig. Das Urteil ist der Tod. Und dann wird klar, wenn wir die Bibel lesen, dass wir in uns selbst, aus uns selbst heraus, eigentlich keinen Wert haben, der vor Gott irgendwie angenehm wäre. Also es ist nicht irgendwie etwas in uns, wo Gott beeindruckt wäre und sagt, wow, jetzt verstehe ich das, jetzt liebe ich auch und ja, jetzt tue ich auch was. Sondern die Bibel ist genau das Gegenteil. Gott liebt uns, obwohl du und ich nicht nach ihm fragen. Gott liebt uns, obwohl wir eigene Wege gehen. Ja, Gott liebt uns, obwohl wir immer wieder seine Gebote übertreten. Und das sehen wir in der Bibel, dass am Anfang nach der Schöpfung, wo die Menschen sündigten und aus von Gott gewissermaßen getrennt waren, wie Gott sich auf dem Weg macht, leidenschaftlich, mit Hingabe. Er handelt, er wirbt um seine Menschen, um sie wieder zurück in seine Gemeinschaft zu bringen. Weil in Gottes Augen dieser Mensch, du und ich, immer noch einen unendlichen Wert hat. Es ist so ähnlich wie mit einem Geldschein. Guck mal, was ich für einen schönen Geldschein hier habe. Wer möchte den gerne haben? Boah, ihr wollt alle kein Geld haben. Ihr habt alle genug, glaube ich, ne? Ja, da meldet sich jemand. Ich würde ihn auch gerne haben wollen. Ne, guck mal, der ist so schön glatt. Ne, gerade aus dem Automaten. Ne, da kann man richtig schön mit einkaufen gehen. Also für 500 Euro. Man kriegt heute nicht mehr ganz so viel wie noch vor kurzer Zeit, aber immerhin, ne? Wenn man diesen Schein jetzt nehmen würde und man würde ihn einfach mal so ein bisschen zerknüllen und ihn dann irgendwie so ganz mühsam wieder ausfalten und ihr müsst sagen, manche Scheine in eurem Portemonnaie sehen genauso aus, dann wird man sich fragen, okay, wer will ihn immer noch haben? Und wahrscheinlich wird ihn immer noch jeder haben wollen. Und selbst wenn ich diesen Schein nehme, ihn hinschmeiße und darauf rumtrete und fragen würde, wer will den immer noch haben? Ich glaube, die allermeisten würden ihn immer noch haben wollen. Die Erwachsenen haben natürlich erkannt, das ist natürlich eine Fälschung, ne? Sonst, glaube ich, wären ein paar Arme mehr oben gewesen. Aber was ich damit deutlich machen möchte ist, und was wir alle verstehen, dieser Schein verliert nicht an Wert, nur weil sein Aussehen sich verändert. Selbst wenn er manchmal ein bisschen eingerissen ist, dann nehmen ihn die Banken trotzdem noch an. Und genauso ist es mit deinem und meinem Leben. Vielleicht ist dein Leben so schön glatt, also du denkst zumindest, dass es so schön glatt ist, alles läuft prima, alles läuft so wunderbar. Gott liebt dich, du hast einen Wert. Vielleicht hat das Leben jemanden ganz schön zerknüllt. Man muss sagen, auch dich liebt Gott immer noch und du hast immer noch denselben Wert. Und da, vielleicht haben manche sogar traurigerweise erlebt, dass auf ihnen rumgetrampelt wurde im Leben. Die ganz viel Schlimmes in ihrem Leben erfahren haben. Aber auch hier darf ich dir sagen, dein Wert ist bei Gott immer noch der gleiche. Der Wert ändert sich nicht. Das ist die wunderbare Botschaft, die auch im Römerbrief dann gelehrt wird. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hier sehen wir, wie Gott handelt, aus Liebe. Wir haben es gerade im Lied so wunderbar und eindrücklich gesungen. Aus Liebe handelt Gott. Und er wartet nicht darauf, dass du dich erstmal für seine Liebe qualifizierst. Oder erstmal etwas erbringst, dass er es dir auszahlen kann, sondern nein, auch dort, wo du vielleicht auch heute sagst, ich lebe eigentlich komplett ohne Gott, darf ich dir sagen, Gott hat bereits für dich gehandelt, weil er dich liebt, weil du einen unendlichen Wert hast. Und hier heißt es, er kommt aus Liebe zu uns auf die Welt, obwohl wir Sünder sind. Und Christus stirbt am Kreuz. Ich habe vorhin gesagt, indem wir Dinge tun, die Gott nicht wohlgefällig sind, laden wir Schuld auf uns. Und diese Schuld muss bereinigt werden. Aber anstatt dass Gott dich und mich bestraft, sendet er seinen Sohn und bestraft seinen Sohn. Ja, und hier kann man schon dann das Prinzip anwenden, okay, wie viel ist jemand bereit für dich zu zahlen, um deinen Wert zu ermitteln? In diesem Fall passt es. Gott ist bereit, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn Jesus Christus für dich in diese Welt zu geben. Und nicht nur in diese Welt zu geben, sondern ihn sterben zu lassen an deiner Stelle. Und indem Jesus stirbt am Kreuz, bestraft Gott ihn für die Schuld, für die Gleichgültigkeit, für die Sünde, für deinen Hass, für deinen Neid, für deine Eifersucht, bestraft er seinen Sohn Jesus Christus, weil er dich liebt, weil du einen ungeheuren Wert hast. Deswegen auch einer der bekanntesten Verse in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Diesen Wert nehmen wir im Anspruch, indem wir an Jesus Christus glauben. Indem wir unser Leben Jesus Christus abgeben. Dass jeder, der an Jesus glaubt, jetzt nicht mehr verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus vollbringt das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Er stirbt dort für dich und für mich, weil er uns so sehr lieb hat. Und jeder, der glaubt, der bekommt dieses unfassbar große Geschenk der Errettung. Und das ist die zweite große Wahrheit, die ich herausstreichen möchte, die die Bibel uns ganz klar lehrt. Jesus ist unendlich wertvoll. Und darum geht es ja auch in dem Gleichnis oder in diesen zwei Gleichnissen, die wir gelesen haben. Da heißt, das Reich Gottes ist gleich einem kostbaren Schatz oder das Reich Gottes ist gleich einer kostbaren Perle. Es ist dieses Reich Gottes, es ist das, was Jesus gibt, was er durch sein Erlösungswerk erwirkt hat. Wenn wir uns fragen, okay, warum ist Jesus so viel wert? Was macht Jesus denn aus? Dann haben wir bei den Zeugnisabenden das so eindrücklich gehört, was Jesus ausmacht. Jesus ist der Einzige, der deine Schuld und der deine Sünde und das, was dich in deinem Leben so niederdrückt, der kann es wirklich beseitigen und bereinigen. Er kann dich freimachen von Gebundenheiten, die dich binden in deinem Leben, aus denen du alleine nicht mehr rauskommst. Er ist der Einzige, der dich befreien kann von einem schlechten Gewissen, dass wirklich mal einmal innerlich alles zur Ruhe kommt, du mal wieder durchatmen kannst, weil du weißt, Dinge sind geklärt, sie sind bereinigt. Bei Jesus ist tatsächlich ein Neuanfang möglich. Das, was uns Menschen oft nicht zugestehen. Dann wird uns immer noch nachgetragen, weißt nicht, das ist doch der und der, da war doch mal was in seinem Leben. So behandelt Gott dich nicht. Gott vergibt deine Vergangenheit und er holt deine alte Vergangenheit nicht mehr heraus. Er schenkt dir einen wirklichen, echten Neuanfang. Du darfst ihn erfahren, wie er dein Leben verändert. Dinge, die du dir vielleicht schon immer vorgenommen hast, wo du merkst, hier hakt es in meinem Leben. Ich würde so gerne nicht immer so aufbrausend sein. Ich würde endlich mal gerne liebevoll mit meinen Kindern umgehen. Ich möchte endlich mal geduldig sein mit meinem Arbeitskollegen. Jesus hilft dir durch seinen Geist ganz praktisch in dem Alltag. Du darfst ihn erfahren und erleben. Du hast die Möglichkeit, im Gebet dauerhaft mit ihm in Verbindung zu sein. Du darfst Wegweisung empfangen, wo du deine eigene Weisheit nicht mehr weiterbringst. Und er befreit dich von dieser Last der Ich-Bezogenheit, mich ständig vor anderen beweisen zu müssen, ständig meinen Wert herauszustellen, ständig irgendwie nach Komplimenten zu fischen. Und er befreit mich davon, auf mich allein zurückgeworfen zu sein. Und nicht zuletzt schenkt er ewiges Leben. Reißt er mich raus aus meiner Gebundenheit in diesen weltlichen Dingen und er zeigt mir Werte, er zeigt mir Perspektiven, die einen ewigen Charakter haben. Er zeigt mir ein Ziel und er gibt mir jetzt einen Sinn im Leben, mit dem ich unterwegs sein darf. Und er möchte mir ewiges Leben geben. Und das möchte ich vergleichen, das ist wie mit diesem Goldbarren hier. Das ist der Schatz, den Jesus Christus uns bereitet hat am Kreuz auf Golgatha. Das ist ein Schatz, der in diesem Gleichnis im Acker war. Und jemand erkennt diesen Schatz und sagt, ich gebe alles her, um diesen einen Schatz zu bekommen. Oder ich finde diese eine Perle und ich bin bereit, alles aufzugeben, um diese eine Perle für mich zu gewinnen. Das Traurige ist leider in unserer Lebensrealität, die möchte ich einmal hier darstellen, dass wir hier Dinge sehen in unserem Leben, die wir für sehr wertvoll erachten. Hier ist zum Beispiel unser Hobby, hier ist unsere gesellschaftliche Stellung, hier ist unsere Karriere, hier ist der Besitz, den ich habe. Das sind die Beziehungen, die ich hier habe. Und unser Leben ist davon geprägt, dass wir uns darauf stürzen und wir versuchen, diese Dinge in den Griff zu bekommen. Wir versuchen, sie für uns festzuhalten und sagen, jawohl, meine Karriere, die geht jetzt richtig voran. Ich will befördert werden. Ich will Geld verdienen. Ich will Ansehen haben. Ich will einen Posten besetzen. Und das habe ich fest im Griff. Und daneben versuchen wir dann auch irgendwie hier noch meine gesellschaftliche Stellung im Griff zu bekommen. Und dann denke ich noch, oh Mann, da muss doch noch mehr gehen. Meine Beziehungen zu meinen Kindern, zu meiner Frau, das muss doch alles irgendwie noch gehen. Ja, und wie kriege ich das mit dem Hobby noch hin? Und wir jonglieren und denken manchmal, wir haben etwas im Griff und merken aber gar nicht, wie die Dinge... Hey. Wie die Dinge uns gefangen nehmen. Wir werden nicht mehr frei. Wir greifen nach den Dingen. Wir versuchen, unser Leben in den Griff zu haben und merken, ich bin gebunden. Und ich bin fest. Ich halte die Dinge fest und komme nicht von der Stelle. Und während ich so versuche, alles in meinem Leben unter Kontrolle zu bekommen, lädt mich Jesus ein und sagt, hey Willi, komm und folge mir nach. Ich hab einen kostbaren Schatz für dich. Ich habe eine Perle für dich. Und ich sage, ja, Jesus, das will ich. Das will ich gerne haben. Gib mir deinen Schatz. Ah, aber hier, meine Beziehung, die ist so wertvoll. Oh, mein Hobby und meine Stellung. Jesus, ich will deinen Schatz. Und ich merke, ich bin fest. Ich bin festgemacht. Und ich komme nicht unter Kontrolle. Und ihr ahnt es schon, was passieren muss. Das, was passieren muss, ich muss loslassen. Ich muss loslassen und diese Dinge zurücklassen und muss mich aufmachen, um das zu empfangen, was Jesus mir geben möchte. Und das passiert in diesem Gleichnis. Da ist jemand, der im Leben beschäftigt war, der versucht hat, irgendwie alles zu jonglieren und alles ihm unter Kontrolle zu haben. Und er erkennt auf einmal und er hört dieses Angebot, dass Jesus ihn einlädt und dass Jesus etwas Kostbares für ihn bereithält. Und er sagt, wow, was für ein Schatz, den Jesus mir da bereithält. Um seines Willens, um seiner Person willen, möchte ich alles loslassen. Und ich möchte diesen Schatz haben. Und Jesus schenkt uns das Himmelreich. Wir dürfen jetzt schon Bürger des Himmelreichs werden. Das heißt, wir dürfen jetzt schon Anteil an etwas Ewigen haben, was weit dann über unseren Tod hinaus noch überdauern wird. Und ich erkenne mich so oft wieder. Ich erkenne mich so oft wieder, dass ich hier gefangen bin und dass ich hier versuche irgendwie Dinge. Und manchmal, will ich das, was Jesus gibt, auch. Aber die wahre Befreiung ist loszulassen und das in Anspruch zu nehmen, was Jesus geben möchte. Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich habe diesen Vers auch einmal mitgebracht, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Selbst wenn ich alle Bereiche meines Lebens hundertprozentig super jonglieren kann, bin ich am Ende fest. Ich bin nicht frei. Selbst wenn ich die ganze Welt gewinne, selbst wenn ich alle meine Lebensbereiche voll unter Kontrolle habe, aber diesen kostbaren Schatz von Jesus Christus verpasse, dann habe ich am Ende nichts. Dann ahnen wir gehen mit all diesen Dingen, werden wir ins Grab gehen. Und sie werden uns nichts gebracht haben. Mein Besitz gehört an irgendjemand anders. Meine Stellung ist dahin, die übernimmt auch jemand anders. Meine Beziehungen sind beendet. Mein Hobby kann ich nicht mehr ausführen. Und meine Karriere interessiert auch überhaupt keinen Menschen mehr. Jesus lädt uns ein, uns frei zu machen. Und das haben die Geschwister getan, die gesagt haben, ja, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin bereit, mein altes Leben in den Tod zu geben und jetzt in einem neuen Leben mit Jesus Christus zu leben. Mit dem, was er gibt, mit dem, was er für mich bereithält. Ein Leben, was kostbar, was wertvoll und über alle Maßen herrlich ist. Und dazu möchte ich auch uns heute ganz herzlich einladen, dass wir es diesen zwei Personen in dem Gleichnis einfach nachmachen. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Da werden Leute gesagt haben, was für ein Vollidiot, der kauft sich so einen staubigen Acker mit so ein paar Steinen. Da kannst du nichts anpflanzen, das kannst du nicht bebauen. Das ist eine schlechte Lage, da kommt überhaupt keine Sonne drauf. Aber der Mann, der reibt sich die Hände und weiß, da ist ein Schatz in diesem Acker. Oder da sind andere, der hingeht und sagt, da ist eine Perle, die ist so wertvoll. Und andere sagen, ey, sag mal, spinnst du gibst alles auf. Aber er als Perlensammler erkennt er den Wert dieser Perle. Und vielleicht scheint es für manche nicht rational zu sein, was diese Geschwister getan haben. Sich einfach auf Jesus einzulassen, sich taufen zu lassen, Mitglied einer Gemeinde zu werden. Dann liegt das daran, dass wir den Wert noch nicht erkannt haben. Dass wir die Kostbarkeit von Jesus Christus noch nicht entdeckt haben. Und das wünsche ich uns aber von ganzem Herzen, dass jeder für sich persönlich das auch erfahren darf. Amen.